zwei ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es ist Samstag, 10.38 Uhr. Wir sitzen mit 38 Minuten Verspätung. Jeder vor seinem Mikro. Wir sind wieder getrennt worden, denn Städt lebt fort in Nerchau und ich bin zurückgekehrt in meine Höhle nach Leipzig Südost. Und wir sind zum Samstag zusammengekommen und freuen uns natürlich, dass ihr euch einen Stuhl nehmt, euch dazu gesellt und uns wieder auf den Ohren ertragt. Herzlich willkommen zur 13. Folge Distanz und Gloria. Wir freuen uns sehr und ich freue mich im Besonderen sehr, dass Städt wieder am anderen Ende der hoffentlich stabilen Leitung in Nerschau sitzt. Grüß dich!
Hallöchen, ich freue mich auch, wie jedes Mal, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen, wenn gleich das nicht räumlich miteinander ist, sondern einfach nur auf dem Ohr. Allerdings habe ich mich sehr gefreut, als wir am Freitagabend einen virtuellen Barabend mit unserer Flugschule, mit unserem Flugschulkurs gemacht haben, dass mich da einige angesprochen haben oder einer unseren Podcast angesprochen hat. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, es zieht Kreise und wir sind ja nach wie vor auf bestem Wege, der meistgehörte Podcast Leipzig zu werden. Das ist nach wie vor das ambitionierte Ziel und das verlieren wir natürlich auch nicht aus den Augen. Das schaffen wir aber natürlich nur, wenn ihr uns dabei helft und uns weiter empfiehlt. Übrigens, mal direkt zu einem Thema. Hast du eine Idee, welcher Vogel den Spruch Morgenstund hat Gold im Mund in die Welt gesetzt hat?
Das fragt sich jeder Musiker und jede Musikerin so ungefähr immer.
Ja, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass sich das nur die Musiker fragen.
Das ist doch eigentlich nur so ein, eine Hilfe, dass man eben sagt, okay, besser als gar nicht aufstehen.
Das ist ein bisschen so, glaube ich, wie es gibt ja diese weit verbreitete Mär, dass ein Vogelschiss Glück bringt, wenn man den abbekommt.
Genauso wie Scherben Glück bringen. Ja, nicht Spiegelscherben, sondern wie Scherben Glück bringen.
Ich glaube nur, das ist der jämmerliche Versuch, einem eine unwürdige Situation irgendwie würdig verkaufen zu wollen.
Genau, und ich werde auch nie vergessen, wie wir jeden Samstag, als wir im Thomanerchor die Kantaten aufgenommen haben, die Bach-Kantaten, jeden Samstag 10 Uhr Probe mit Aufnahme hatten. Das war ja eigentlich live, aber wir haben 10 Uhr geprobt, weil es halt doch eine CD ist. Und da wurde also immer diese Probe 10 Uhr aufgenommen und dann die Motette 15 Uhr. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, wie eines Morgens 10 Uhr Herr Biller vor diesem Orchester stand, selber wahrscheinlich hundemüde war und dann gesagt hat, Morgenstund hat Gold im Mund und dann unmittelbar den Auftakt gegeben hat. Das werde ich nicht vergessen. Das war wirklich sehr gut.
Aber es ist auch wirklich, also als Sänger muss ich sagen, ich bin geneigt, also es gibt ja so manche Veranstaltungen, die 9.30 Uhr oder 9 Uhr beginnen. Am Akkord hat, glaube ich mal, aber da war ich noch lange nicht dabei, sogar einen, wie hieß denn das dann? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein Konzert gemacht, was irgendwie so ein bisschen das Gottesdienstempfinden der Mönche nachgehen sollte. Und es war irgendwie 6 Uhr morgens, so ein bisschen wie die Ostermitte. Oh, kannst du dich erinnern? Wir haben doch mal in der Ostermusik von Biller, die er geschrieben hatte, hatten wir doch beide mal eine Solorolle.
Stimmt, wir haben die Engel gesungen.
Wir haben
das
Engel
war keine leichte Stelle, weil das wirklich zu dritt ist, quasi wie Ensemble singen gewesen.
So ist es.
Und aber du hast vorher nie zusammen gesungen, außer wir zwei.
Und die Ostermette ging ja immer 6 Uhr los.
Ja.
Kannst du dich an unsere Aktion im Vorfeld erinnern?
Stimmt, oh nee, wir haben uns dann morgens noch, bevor das losging, in der Präfektur getroffen und haben das nochmal durchgesungen. Mit dem Knaben, der noch dabei war.
So ist es. Und ich hatte sogar durchgemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch durchgemacht hast, weil der Tenor...
Das ein oder andere Mal hatte ich das gemacht, aber ich glaube in dem Jahr nicht.
Ich schon, weil der Tenor war, ich werde tendenziell nicht besser, wenn ich 4 Uhr aufstehe und dann 6 Uhr singen muss. Also kann ich auch gleich durchmachen und dann einfach nach dem Gottesdienst 9.30 Uhr ins Bett gehen.
Du hattest aber auch die schwierigste Partie in diesem von diesen dreien, weil das andere war eine Altstimme, die war in einer relativ angenehmen Lage und Baritoner, gut, das geht immer irgendwie, weißt du?
Oh, das hast du jetzt gesagt. Da kommst du jetzt in Teufels Küche.
Ich komme in Teufel in Küche. Ich bin allerdings auch nicht... Berufssänger.
Davon distanziere ich mich in dieser
Verstehste?
Form. Bombt Städt die DMs zu.
Gut, ich rede über mich selber, ja. Aber ich würde wirklich mal sagen, ich krieg's besser hin, auch müde in D1 oder in E1 zu singen, als ein müder Tenor in A1 oder so. Verstehst du? In meiner Spitzenlage fühle ich mich nicht ganz so. Unwohl. Es ist nicht ganz so schwierig, auf Deutsch gesagt, genau. Ja,
ja, also, naja, tatsächlich war einfach die Abwägung, dass nach der Müdigkeit, also beziehungsweise nach dem direkten Aufstehen, die Stimme ja doch so die ein oder andere Stunde braucht, bis sie wirklich wach ist. Und das Wecken war zu Ostern immer 4.20 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Am Ostersonntag. 4.20 Uhr. Ich glaube 4.20
Uhr. 5 Uhr Frühstück.
Und dann war Frühstück, also erstes Frühstück.
Nee, 4.50 Uhr.
Ja, 4.50 Uhr, so. Genau. Im Anschluss an das Aufstehen. Denn selten
oder 4.40 Uhr, ich weiß es
auf nicht. Auf jeden Fall nach dem Aufstehen. Selten isst man vor dem Aufstehen.
Manchmal schon.
Ja, aber nur dann, wenn einem jemand das Essen ans Bett bringt.
Ja.
Und das also konnte man im Tomanokor tatsächlich nicht verlangen.
Meine liebe Frau möchte das immer. Und ich mache das, ich würde das wirklich gerne machen. Ich mache das wirklich auch gerne. Aber ich finde es einfach nicht schön, wenn Krümel im Bett sind. Also die Mühe, das eher aufzustehen und hinzubringen und so, das wäre alles kein Problem.
Das kann ich aber verstehen. Also dieses Gefühl, dann abends ins Bett zu gehen und dann kommst du dir vor wie so ein Fakir, der auf dem Nadelkissen sitzt. Doch, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber
hier mal liebe Grüße an die Kollegen von Basta und Kranke Männer. Man möge sich das Lied mal anhören.
Stimmt.
Gibt's eine Textzeile dazu.
Toller Song, ja. Das ist richtig.
Ja.
Wie kam, ach ja, Ostern, natürlich. Ja. Jedenfalls war dann Frühstück und also tatsächlich die Ostermette begann dann 6 Uhr, im Prinzip mit einbrechender Dämmerung. Was immer irgendwie in der Thomaskirche, die war stockduster normalerweise, wenn man da war. Ist das nicht immer auch ein bisschen anders gewesen, je nachdem, ob die Sommer- und Winterzeit schon umgestellt war?
Es war eigentlich immer dunkel, tatsächlich. Es ist immer dunkel drin gewesen, auch wenn es draußen schon ein bisschen hell war, weil natürlich das Kirchenfenster sind, die nicht ganz so viel Licht durchlassen wie ein normales Fenster.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich meine, ja, dass es außen, also von außen immer mal unterschiedlich war, was meines
Erachtens. Ja, das auf jeden Fall.
Daher rührte, dass Ostern nicht jedes Jahr am selben Tag ist, weil Jesus ja,
genau,
nicht, ja jedes Jahr am selben Tag gestorben ist.
Ist richtig.
Und deswegen sozusagen die Winter-Sommerzeit-Umstellung immer mal dazwischen funkte. Das heißt, die Helligkeitsgegebenheiten waren immer ein bisschen unterschiedlich.
Apropos, fällt mir gerade ein, die ist nächste Woche übrigens, die Umstellung, ne, nicht vergessen.
Sehr
oder ist die diese Woche schon?
Das kommt mit, nee, das hätte ich, glaube ich, mitgekriegt, wenn sie diese Woche gewesen wäre.
Aha.
Ja, aber so oder so, es ist sehr viel diese Woche passiert. Also.
Ach so, dann fangen wir an.
Naja, also so im allgemeinen Weltbild ist einiges passiert. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Das Interview zwischen Meghan Markle und Prince Harry und Oprah Winfrey.
Das habe ich mitbekommen. Ich wollte das eigentlich komplett sehen. Das Problem ist, ich habe nichts gefunden, wo man das komplett von vorne bis hinten sehen kann. Ist auch, glaube ich, gar nicht komplett öffentlich. Es sind ja 3 Stunden irgendwie gewesen und am Ende wurden nur 1,5 veröffentlicht davon.
Ja, also ich habe tatsächlich auch nur Ausschnitte gesehen, aber ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, also ich weiß jetzt halt nicht so richtig, wie man das einordnen sollte. Grundsätzlich gilt natürlich immer erstmal so eine gewisse Unschuldsvermutung, aber halt auf beiden Seiten, da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Die Queen hat es ja auch sehr konziliant bewertet am Ende in einem Tweet und sie so nach dem Motto, es tue ihr leid, wenn sich da jemand angegriffen gefühlt hätte und Rassismus hätte in ihrem Palast keinen Platz und bla. Das ist natürlich klar, dass sowas kommen musste von öffentlicher Stelle. Aber ich weiß es nicht. Also ich kenne sozusagen dieses Königshaus zu wenig, aber ich kenne auch die anderen beiden da jetzt zu wenig, die sich da ja haben abspalten lassen. Keine Ahnung, wie das zu bewerten ist. Es wirkte auf jeden Fall schon ein bisschen inszeniert, das Interview, fand ich. Also auch dieser Anlass. Keine Ahnung, aber das zu bewerten möge jeder, oder das bewerten möge jeder für sich selber tun. Aber
das auf jeden Fall,
ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall spannend gewesen.
Das glaube ich auch. Ich habe das, wie gesagt, nicht gesehen. Ich habe nur darüber gehört und auch ein bisschen was auch beim Podcast, mal bei einem anderen Podcast gehört. Auch nachrichtenmäßig habe ich mich da ein bisschen informiert. An sich muss man mit einbeziehen lassen, dass Meghan auch Schauspielerin ist und sehr gut Dinge auch verkaufen kann, auch Überzeugungen. Das hat jetzt aber nichts mit der Bewertung des Interviews zu tun, sondern das wollte ich nur noch mal mit sagen.
Ja, das muss man halt zur Einordnung wissen, ne?
Also ja, genau. Und dann ist es aber so, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass das nicht mein Leben verändern wird, was dort gesagt wird und wie die Leute jetzt über den Palast denken, weil das ist was mich nicht so viel angeht, ehrlich gesagt.
Ja, ach, keine Ahnung, also die konstitutionelle Monarchie in Großbritannien oder beziehungsweise speziell halt in England dann,
ja,
kann man machen, Muss man aber auch jetzt nicht unbedingt.
Das Königshaus an sich hat ja auch nur, wenn ich das richtig verstanden habe, hauptsächlich repräsentative Wirkung.
So ist es. Und also ich finde, das hat irgendwie auch was, so dieses, ja, hier kommt die Queen und erheben sie sich. Andererseits gibt es das bei uns für einen Bundespräsidenten auch. Wenn der Bundespräsident reinkommt, dann erhebt sich auch alles. Der kriegt natürlich jetzt nicht annähernd einen ähnlichen Staatsakt, wenn er einreist wie die Queen, wenn sie irgendwo ankommt, aber trotzdem.
Also das ist, ich glaube, dass das auch deshalb so geschätzt wird, weil es schon immer so war. Und zwar seit Jahrhunderten gibt es in England Königinnen und Könige. Und das ist was, was es bis heute überlebt hat. Zwar haben die heute weniger, deutlich weniger Macht, eigentlich fast gar keine, aber diese Tradition, die ist, glaube ich, die auch so sehr geschätzt wird. Und das finde ich auch cool an sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem ein unglaubliches Gewicht beimesse.
Dem würde ich beipflichten und das genauso unterschreiben. Was ist noch passiert? Ach ja, der Bundesjogi tritt zurück.
Ja.
Da müssen wir, sagen wir mal, auch ein bisschen aufpassen jetzt, wen wir da hinsetzen. Ich hörte Lothar Matthäus, das wäre ganz fantastisch.
Das wäre vor allem äußerst interessant, auch für alle Satire-Shows dieser Welt.
Ja, das wäre eigentlich der einzige Grund, warum ich ihn da hinsetzen würde.
Naja gut, der ist schon auch ein guter Fußballer.
Naja,
ob er ein guter Trainer ist, kann ich nicht beurteilen. Ich wollte
sagen, das ist wie beim Singen. Ein guter Sänger ist nicht automatisch auch ein guter Lehrer.
Das ist absolut richtig, genauso wie die wenigsten richtig guten Mathematiker gute Didakten sind.
So ist es.
Ja, gut, kann ich ja auch kurz die Episode aus meinem Studium, dass wir eine Vorlesung hatten, mit zu denen eigentlich 1000 Studierende gehen sollten in diesem Semester, die auch alle da waren am Anfang und nach ein paar Wochen, inklusive mir, nicht mehr erschienen sind. Der Grund dafür war, dass ich mich von dieser Vorlesung habe mehr verwirren lassen, als wenn ich die Übungen selber gemacht habe. Ich bin zwischendurch ab und zu mal hingegangen, weil ich eine Frage hatte, aber es war halt nur schlimmer geworden dadurch. Und am Ende habe ich dann festgestellt, in der Vorlesung vor der Klausur waren 30 Leute da. 30. Also ich frage mich dann auch, ich meine, das ist auch für die Dozierenden zum Kotzen, jetzt haben wir unser wieder. Das ist doch auch blöd und da hat dann mein Opa auch gesagt und meine Eltern haben auch gesagt, dann muss man zu dem hingehen und dem das sagen, was eben problematisch daran ist. Hat er nicht verstanden. Hat er nicht begriffen. Er hatte gesagt immer wieder, das steht doch hier und ich hab's doch gesagt. Dass er das irgendwie, dass wir das nicht aufgenommen haben und dass wir nicht so denken können wie dieser Dozent, das hat er nicht begriffen.
Ja, Didaktik ist ein weites Feld und Methodik.
Ja.
Wir haben ja im Studium, im Gesangsstudium auch einen Abriss, wo es um Methodik geht, also wie unterrichte ich sinnvollerweise. Das kann man dann bis zum pädagogischen Abschluss noch weiter treiben, wenn man möchte. Da fehlte mir leider ein bisschen die Zeit dazu. Aber die Methodik hat jeder in seinem Grundstudium. Und das heißt also auch die Frage, wie vermittle ich Inhalte, was ist entscheidend bei der Stimme natürlich, vor allem wie sind die physiologischen Voraussetzungen etc. pp. Das ist schon auch was man können sollte irgendwie, wenn man vor Menschen spricht. Also wie vermittle ich Stoff am Ende? Und wie mache ich das eben nicht so, dass ich sage, ja, so würde ich es verstehen, sondern wie erkläre ich so, dass es eben auch andere verstehen können?
Ein Lehrer von der Flugschule hat mal gesagt, mir ist es egal, wie oft ich euch das erzähle. Das ist mir Schnuppe. Ja, ich erzähle es auch gerne 7-mal und auch jedes Mal anders, wenn ihr möchtet. Hauptsache, ihr kriegt es am Ende, versteht es am Ende. Weil die haben gesagt, okay, jeder denkt individuell. Und so wie ich das jetzt erzähle, heißt es nicht, dass es der andere oder die andere versteht sofort. Und auch nicht beim 3. Mal muss es sein, dass es die oder der oder die andere versteht. Das kann auch erst beim 5. Mal klappen.
Ja, genau.
Und seitdem der das gesagt hat, dieser Lehrer, schäme ich mich auch nicht mehr so sehr dafür, wenn ich Dinge nicht beim ersten Mal verstehe. Und auch nicht im Studium, wenn ich eine Übung nicht sofort verstehe.
Naja, letztendlich, also
ich muss das erstmal lernen.
Da können wir jetzt sozusagen unserem Bildungsauftrag mal ein bisschen nachkommen. Auch für alle, die vielleicht noch in die Schule gehen gerade. In den seltensten Fällen liegt es daran, dass es irgendwie Stoff ist, der nicht zu verstehen ist. In den seltensten Fällen liegt es daran, dass der Lehrer komplett unfähig ist. In den seltensten Fällen liegt es aber auch daran, dass ihr komplett dämlich seid. Es ist oftmals ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Und die Frage ist, wie kann man bestimmte Probleme beheben im Zusammenspiel dieser Faktoren, damit man dann halt doch irgendwie zusammenfindet. Und in der Schule ist es ja dann doch häufig so, dass man nicht mal eben irgendwie einen Fachwechsel oder einen Lehrerwechsel vornehmen kann, selbst wenn man irgendwie mit einem Lehrer nicht klarkommt. Insofern steckt da den Kopf nicht in den Sand oder den Sand in den Kopf, hat man Fußballer gesagt, sondern bleibt da dran und versucht rauszufinden, woran es liegt, dass ihr vielleicht mit dem Lehrer nicht so sonderlich gut klarkommt, auch aus eigener Erfahrung.
Genau, und das ist im Übrigen auch überhaupt, viele empfinden das ja als Schande, ich überhaupt nicht, wenn man Nachhilfe nimmt, weil das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist nochmal von einer anderen Person, das gesagt zu bekommen, denselben Stoff und auf eine andere Art und Weise, eben bloß mit mehr Zeit und deshalb eben individueller. Und das ist absolut richtig. Eigentlich müsste Schule so sein, wird aber nicht gemacht. Na gut, ist ein anderes Feld.
Aber apropos Nachhilfe, als hätten wir es abgesprochen. Ne? Ich muss ein bisschen den Gang nach Cabanossi antreten, wie der Freund der Wurst sagen würde. Eigentlich Gang, den Gang nach Canossa. aber bevor ich das tue, vielleicht kurz was eben im Sinne des Bildungsauftrags zum Gang nach Canossa. Man benutzt das ja immer so als geflügeltes Wort. Weißt du denn, was der war? Was der Gang nach Canossa war?
Nein.
Siehste. Ich nämlich auch nicht und ich habe es nochmal nachgeschaut, damit wir jetzt hier sinnvoll etwas verbreiten können. Also der Gang nach Canossa fand statt um die Jahre 1076 bis 1077 und verhielt sich wie folgt. Heinrich IV. Wurde infolge des Investiturstreits mit Papst Gregor dem VII. Exkommuniziert, also auf Deutsch, wurde rausgeschmissen aus der Kirche. Und trat daraufhin den Gang nach Canossa an, wo sich der Papst zu der Zeit gerade aufhielt und soll angeblich 3 Tage kniend um Einlass gebettelt haben, um wieder in die Kirche aufgenommen zu werden beim Papst. Das ist der Gang nach Canossa. Warum ich den jetzt antreten muss? Ich habe letzte Woche gesagt, dass das Tempus Perfectum, um da nochmal drauf zu kommen, also in der Musik, ein Dreiertakt im Vierertakt ist. Das ist natürlich Quatsch. 3 ist ja die Zahl der Dreifaltigkeit und generell eine sehr symbolische Zahl in der Kirche. Und es ist natürlich der Dreiertakt im Dreiertakt. Und zwar halt, ich habe das verglichen mit dem 12-Achtel-Takt, das stimmt so nicht. Wäre umgerechnet in die heutige Zeit ein 9-Achtel-Takt.
Dass man 9-Achtel in 3/4 unterbringt, was ja möglich ist.
Genau, also im Prinzip, dass du 3 Schläge in einem dreischlägigen, Moment, du hast dann sozusagen 3 mal 3 Schläge.
3 mal 3 Schläge sind 9/8. Oder, ja.
Genau.
Ja. Gut.
Alles Weitere.
Es ist eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, dass man den Bruch, wenn man 3/4 mit 3 erweitert, damit du auf 9 kommst, müsste ja dann 9/12 stehlen. Aber das ist in der Musik nicht so, das ist eben anders.
Das
ist
nicht so.
Ja.
Gut, genug Genörde, sonst fällt uns hier die ganze Chose noch auseinander und wenden sich die Menschen von uns ab. Aber apropos auseinanderfallen, Stett, du ahnst, was jetzt kommt?
Ach so. Naja, okay, wir versuchen das mal so aufzubauen, dass keiner versteht, was gemeint ist.
Bis zum Schluss.
Dem Punkt, wo ich es auflöse.
Ja. Also.
Auflösen trifft das auch ganz gut.
Der liebe Stett und der ich, wir haben uns ja letzte Woche gesehen bei dem lieben Herrn Stett und wir haben im Anschluss an das Aufnehmen des Podcastes, wir hatten es angekündigt, etwas gekocht. Ja. Und der Herr Stett hatte sich sehr ausgiebig darauf vorbereitet und extra noch Rezepte eingeholt von diversen Großmüttern und wir waren also alle sehr guten Mutes und fingen an zu kochen. Und jetzt kommst du.
Ja, und es klappte wirklich hervorragend alles. Es hat wirklich ziemlich gut geklappt. Und nun ist es ja so, mir wurde vorher gesagt, vorher noch, bevor ich also das eine Rezept kochte, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mein lieber Julius, gegessen wird, was auf den Tisch kommt.
So ist es. So bin ich aber auch aufgewachsen.
Lass dich nicht entmutigen. So, habe ich auch nicht. Das hat mir auch sehr geholfen, dass ihr das gesagt habt, denn... Jetzt geht's nämlich, darum geht's, die Klöße. Die Masse war hervorragend.
Ja.
Es hat alles hervorragend funktioniert, bis zu dem Moment, wo ich sie vergessen habe, in diesem Wasser.
Das muss man sich mal vorstellen. Stett hat sich einen übelsten Aufwand gemacht und hat wirklich also ein fantastisches Rezept. Und wie gesagt, die Kloßmasse sah halt auch wirklich fantastisch aus. Hat das alles in einer unfassbaren Friemelarbeit und Präzision zusammengerührt und zusammengemanscht zu wunderschönen Klößen.
Du übertreibst, so schlimm war es nicht.
Und hat das, also es sah wirklich alles gut aus. Und dann hast du es einfach vergessen auf dem Herd.
Ja, Schweinerei. Aber das Beste daran war, dass es wirklich keiner schlimm fand. Im Gegenteil, also man hat es einfach hingenommen, genauso wie ich das auch hingenommen habe. Das habe ich nicht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich bin übel sauer, war ich aber gar nicht. Denn du hast diesen Brei dann genommen, also man hat das dann abgeschöpft und hast daraus nochmal einen ziemlich leckeren Mampf gemacht.
Ja, das,
Also es doch, war, es war, der, es war, der war wirklich nicht, war wirklich gut.
Also man muss dazu sagen, die Klöße sind dann wirklich komplett auseinandergefallen und man hatte eigentlich mehr so Kartoffelflocken dann noch im Wasser übrig und das haben wir durch ein Sieb gegossen und dann versucht damit mit gute Butter und ein guter Schuss Sahne und ein bisschen Senf und so haben wir versucht noch ein bisschen so ein Pseudo-Kartoffelbrei draus zu machen. Was natürlich gar nicht
deshalb
leicht war.
Deshalb sage ich ja Mampf.
Ja, Mampf. Baberschmatz, wie es im Osten so schön heißt. Das ist ein tolles Wort. Wobei das eigentlich früher ja immer eher so auf Milchreis und Grießbrei bezogen war.
Oder irgendwelchen anderen Schmumpf.
Wo man aber Schmumpf dann ist ja gleich das nächste Wort in der Kategorie.
Den man also babbern konnte und dabei schmatzte so. Weißt du?
Ja, jetzt kann ich es mir bildlich vorstellen. Sehr schön.
Baberschmatz.
Ja, also das war eine sehr lehrreiche, aber auch eine sehr unterhaltsame Geschichte
dann. Man ist ja dann, hat dann auch so eine Verbundenheit, wenn einen sowas verbindet, so ein Malheur.
Also ich meine, als ob wir das nötig gehabt hätten, diese Verbundenheit, aber
es verbindet immer mehr.
Es verbindet noch mehr, genau.
Genau. Allerdings alles andere ist sehr lecker gewesen und das hat mich auch sehr gefreut. Wobei es immer noch was zu lernen gibt, auch an dem Hauptgang.
Ja, doch, das war, das hast du sehr gut gemacht, mein Lieber.
Das war, ich hätte es noch lecker, ein bisschen länger machen sollen. Trotzdem war es sehr lecker. Wir haben übrigens von dem Rest dann noch Ragoufeng gemacht. Okay, so genug zum Essen. Hast du schon gefrühstückt?
Ich habe gerade gefrühstückt tatsächlich, ja. Deswegen
okay,
hatte ich
dann,
auf,
dann
hatte
passt,
ich um, ja. Heute habe ich nämlich ein bisschen um Aufschub gebeten. Wir waren eigentlich um 10 verabredet. Und ich kam aus Gründen ein bisschen schlecht aus dem Knick heute früh und wollte aber vorher zumindest noch ein bisschen was essen.
Bevor du zu den Gründen kommst, zu denen ich dich gleich befrage, das war aber günstig, weil ich eben noch zur Post musste, Briefumschläge kaufen, ich erzähle das jetzt deshalb, weil ich da nachher nochmal drüber reden kann. Wir haben jetzt doch unsere Hochzeit abgesagt, das hast du ja aber auch schon, das weißt du ja.
Nein!
Ja.
Aber jetzt nicht aus Trennungsgründen, sondern aus Corona.
Nein, nein, eben. Und da ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber jedenfalls, ich bin... Natürlich sind wir sehr traurig und wissen, das kommt so nicht wieder, dieser Hochzeitstag, dieser allererste, wo man gemeinsam feiert. Andererseits denken wir uns auch, wenn das Einzige ist, was uns wirklich richtig fehlt durch die Corona-Pandemie, dann muss ich sagen, Schwein gehabt.
Das Schöne ist ja, ihr seid ja de facto verheiratet. Es geht ja vor allem um die Feierlichkeit.
Ne? Das genau, und kurz gefasst ist das auch der Grund, warum wir es nicht machen.
Gut.
Ja. Weil es dann irgendwann einfach nicht mehr der erste Hochzeitstag ist.
Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Daran sieht man, dass das hier im Prinzip wirklich ein normales Telefonat ist. Das wusste ich nämlich wirklich bis eben nicht.
Das wusstest du nicht, schade. Dann überrascht
dich auch geahnt.
Die Karte nicht, die du in Kürze bekommst.
Ich habe es geahnt, aber ich wusste es bisher noch nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Ach ja, aus Gründen.
Ach ja.
Erzähl mal.
Oh, soll ich dazu jetzt wirklich was sagen?
Ja,
also
verträglich bitte.
Ich sag mal so, ich versuche es mal jugendfreundlich zu halten. Ich habe neulich...
danke. Nächstes Thema.
Es war jetzt kein direkter Fehler, um das jetzt mal gekonnt zu ignorieren, was da eingeworfen wurde von Nerschauer Seite. Es war jetzt kein direkter Fehler, aber ich habe neulich mich mal
wieder... Bei uns ist heute übrigens Regen angesagt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ist ja gut. Ich mache weiter mit dem nächsten Thema.
nein, ist okay. Komm, erzähl.
Was ist denn hier los? Ja, also kurz gesagt, es gab gestern ein bisschen Wein. So. Und lass das. Es beeinflusst immer den nächsten Tag. Das macht keinen Spaß. Alkohol ist Gift für den Körper. Lass das bleiben. Ich mache das normalerweise auch nicht, aber irgendwie... bot sich es gestern mal an.
Stimmt, du bist in letzter Zeit tatsächlich, was das betrifft, aber doch relativ enthaltsam.
Ja, ich bin eigentlich normalerweise da sehr enthaltsam, weil der Großteil von Alkohol mir tatsächlich einfach gar nicht schmeckt. Das ist das eine. Also das ist die ehrliche Antwort, die ziemlich uncool ist. Aber
darum geht es ja nicht, ob es cool ist.
So ist es. Ich finde einfach, also... mal ab und zu ein Bier, aber viel mehr kann ich dann auch gar nicht sehen, weil einfach das schmeckt mir halt auch nicht. Ich finde es auch, krass, also jetzt nicht bewundernswert, aber krass, dass mancher so 4, 5, 6 Bier trinken kann. Also egal, was ich trinken würde, wenn ich davon 2 oder 3 Liter zu mir nehmen würde, also außer Wasser. Aber das kannst du ja, also stell dir mal vor, also Illis Fassbrause oder so, also das ist keine Werbung, das ist einfach nur ein Beispiel. Das ist ja auch so Zeug, das trinkst du irgendwie ein Glas oder in deinem Fall eine Flasche, aber viel mehr geht dann halt auch nicht rein.
Verstehe ich jetzt nicht, also.
also Großteil vom Alkohol schmeckt mir halt einfach nicht. Tatsächlich bin ich jetzt beim Graben auf einen Wein gestoßen, den ich ganz gut finde, aber es beeinflusst halt auch das Singen massiv. Das ist, manche Kollegen diskutieren das so ein bisschen weg, von wegen, ja, ach, das muss ja trotzdem gehen und wenn du das merkst, dann bist du ja, keine Ahnung, so ein Weichei oder sowas. Und ich finde aber, also letztendlich ist Singen ja Leistungssport. Auch wenn sich das immer komisch anhört für jemanden, der mit Verlaub nicht weiß, wie man richtig singt. Aber es beansprucht viele Muskelgruppen, nicht zuletzt auch sehr feine Muskelgruppen, die dementsprechend auch sehr empfindlich sind. Und da sind kleinste Einflüsse schon von Tag zu Tag unterschiedlich und beeinflussen den Klang. Also wenn ich kein Tag ist wie der andere als Sänger sozusagen. Du findest jeden Tag dein Instrument ein Stück weit neu. Und musst es jeden Tag suchen und jeden Tag gucken, ob alle Räume, die du brauchst, alle Resonanzräume offen sind und so. Und ich habe immer das Gefühl, dass Alkohol bei mir da schon in kleinen Mengen reicht, um Dinge zu verändern und sorgt dafür, dass ich mich nicht so wohl fühle beim Singen wie sonst. Das heißt jetzt nicht, dass ich automatisch nicht singen kann, das geht schon trotzdem, aber es ist einfach nicht so bequem. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, ja. Kann mich dem auch nur anschließen.
Und insofern habe ich irgendwann für mich die Entscheidung gefällt vor ein paar Jahren, wenn ich Konzert oder Probe habe, also sprich, wenn ich am nächsten Tag zu singen habe, dann trinke ich schon mal aus Prinzip nicht. Was halt im Prinzip heißt, dass ich das ganze Jahr nichts trinke, weil eine Probe oder ein Konzert habe ich meistens jeden Tag. Und insofern bin ich halt sowieso nicht so das Alkoholkind. Dazu eben der Aspekt, dass es mir nicht so wahnsinnig gut schmeckt. Und jetzt habe ich halt mal den ein oder anderen Wein in den letzten Wochen probiert und für phasenweise ganz nett befunden, aber es wird jetzt auch kein Dauerzustand werden. Habe ich heute früh wieder gemerkt, deswegen Finger weg vom Alkohol. Das meiste schmeckt nicht und es beeinflusst die Tagesleistung am nächsten Tag. So, das vielleicht in aller Länge dazu. Stett, weißt du, was so überhaupt nicht mehr in ist?
Erzähl mal.
Umrechnen in D-Mark.
Stimmt, das hat man in den letzten Monaten nicht mehr so oft gemacht. Ich mache das ganz selten noch. Ganz selten. Es ist aber oft so, wenn ich mache das anders. Wenn ich einen Preis sehe, der für mich relativ niedrig erscheint, dann werde ich ihn einfach quadrieren und dann weiß ich, wie viel das ist.
Siehst du? Aber wie war denn das? Wann wurde die D-Mark eingeführt? D-Mark sage ich schon. Wann wurde der Euro eingeführt? 2000? 2001? Sowas in der Richtung?
2, soweit ich weiß. Oder
2002? Oder ja. 2002. Ja. Also auf jeden Fall haben wir das ja mitgekriegt. Ja. Also wir haben den ja auch aktiv und durchaus auch in einem gewissen Intelligenzbewusstsein erlebt, auch wenn wir noch relativ jung waren. Aber das war halt damals ultra präsent. Ne? Also so die ersten 4, 5 Jahre, so alles, keine Ahnung, gehst ins Kino, kostet 7 Euro. Weißt, das sind ja 14 Mark. Also so richtig, richtig regelmäßig halt auch, dass du in diesen Margen gerechnet hast. Und das begegnet mir eigentlich so gar nicht mehr. Ganz selten mal noch bei meinen Eltern oder bei meiner Oma. Aber so im Alltag hat man das früher auch, habe ich das Gefühl, öfter gehört.
Das ist gut möglich. Also ich sehe hier gerade, dass der Euro in Deutschland tatsächlich am 1. Januar 2002 eingeführt wurde.
2002, sehr gut. Okay.
Ja, genau.
Wieder was gelernt.
Genau, und was ich noch dazu sagen wollte, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, es war, im Kindergarten hatten wir ja auch ein bisschen schon angefangen mit dem Kaufmannsladen, ja, Kaufmann, okay.
Na hier so.
Ist auch
so
überholungsbedürftig, das Wort, aber
Kindershop. In diesem,
genau.
Ding aber auch falsch. Irgendwie.
Hat man gelernt, ja, auch schon ein bisschen mit Geld umzugehen. Ja. Und da haben wir auch Mark gelernt. Und dann sollten wir Euro sagen. Haben uns die Erzieherinnen und Erzieher gesagt, ab jetzt sagt ihr bitte Euro. Und wussten überhaupt nicht warum, weil Geld für uns noch nicht wirklich was Greifbares war in dem Alter so. Und viele von uns haben dann einfach Euro gesagt, weil sie nicht wussten, was es ist. Euro mit Doppel-L. O-L-L-R-O. Euro. Und das mache ich heute immer noch, nicht immer, aber mache ich ab und zu, wenn ich Lust drauf habe, sage ich immer 20 Euro. Keiner weiß warum.
Ja, das ist auch so ein bisschen irgendwie lustig gewesen, das mal zu erleben, ne? So eine Währungsreform oder so eine Währungsunion war es ja dann im Prinzip, Ob das jetzt das sinnvollste Vorgehen war im Sinne der Europäischen Union, ist dann wieder eine andere Frage, eine sehr philosophische, die den Rahmen jetzt hier zeitlich aber sowas von sprengen würde, wenn man das nachverfolgen
würde. Man beschäftige sich einmal mit der einen Rede von Gregor Gysi.
Oh ja, die ist, glaube ich, 1996, kann das sein? Im Bundestag?
Genau. Richtig.
Die ist sehr gut. Die
zur gibt's Einführung bei YouTube.
Des Euro. Zur Einführung des Euro, ja.
Ja, und sehr, sehr gute Rede.
Und der hat im Prinzip sehr
vieles vorausgesehen, ja. So wie es dann tatsächlich gekommen ist.
Danke, ja. Mir kam jetzt gerade das richtige Wort nicht in den Sinn. Stett, ich habe ein paar Fragen für dich.
Ja, dann gönn dir mal.
Also wir sind noch nicht
drei Dinge
bei,
nämlich nee, an,
wir oder? Sind noch nicht bei drei Dinge, das läuft Ach heute so. Extra unter eigener Flagge.
Okay.
Aber mir sind so ein paar Dinge so eingefallen über die Woche, die ich dich gerne mal fragen wollen würde. Das eine
so grundsätzlich.
Ist, ja, so grundsätzlich. Das eine ist, wie ist denn so der Ablauf, wenn du einen Langstreckenflug hattest, dann als Pilot danach? Also ich meine, man weiß ja, Piloten beenden dann den Flug und im Prinzip der normale Mensch weiß dann nicht so richtig, wie es weitergeht. Also ich gehe davon aus, ihr fahrt dann in irgendein Hotel, was vermutlich irgendwie mit der Airline zusammenarbeitet, aber wie ist denn so der zeitliche Ablauf grundsätzlich nach Langstreckenflügen? Schmecken lassen.
Danke. Also das kann ich gar nicht so genau beantworten, weil ich selbst noch nicht selber noch nicht als Crew Langstrecke geflogen bin, sondern nur als Fluggast. Wir haben darüber schon einiges gelernt. Was ich weiß, ist, dass es gesetzliche Ruhefristen gibt, Ruhezeiten, die man hinterher haben muss, und dass es auch mit der Gewerkschaft ausgehandelte Ruhezeiten gibt, die nicht niedriger sein dürfen als die gesetzlichen. Also die Fluggesellschaft kann auch längere Ruhezeiten festlegen. Das ist bei den deutschen Fluggesellschaften in der Regel so, dass die Ruhezeiten länger sind und bei vielen anderen auch. Und nach einem Langstreckenflug sind das mehr als 24 Stunden, in denen man Ruhe halten muss. Ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen, die Zeiten sind mir aus dem Kopf gegangen. Und da ist es dann so, dass nachdem du den Flieger also ausgeschaltet hast, beziehungsweise so weit runtergefahren hast, dass die nächste Crew den übernehmen kann, weil der Flieger fliegt meistens 2-3 Stunden später wieder weg, weil er muss ja eigentlich die ganze Zeit in der Luft sein, nur dann bringt er Geld. Und danach gibt es in der Regel noch ein Debriefing, das gibt es eigentlich nach jedem Flugtag, beziehungsweise nach jedem Flug, je nachdem wie der Flugplan das erlaubt, wo dann darüber gesprochen wird, was gut war, was nicht gut war, damit man auch damit abschließen kann und aus Fehlern lernen kann und auch aus Dingen, die gut waren, lernen kann. Vor allem ist es aber auch dafür da, dass wenn zwischendurch was passiert im Flug, dass man es erstmal abhaken kann, dass man sagt, das besprechen wir im Debriefing und reden dann später drüber. Und beim Langstreckenflug kann das ja auch mal passieren, wenn da 500 Leute in so einem Flugzeug sitzen, dass mal jemand nicht gut geht und dass er das auch nicht schafft bis zum Ende des Fluges. Das gibt es. Sehr, sehr selten, aber über sowas muss auch noch sehr lange im Debriefing gesprochen werden, weil das auch psychologische Dinge mit sich bringt.
Da gibt's doch.
Da muss man darüber reden, wie haben das die verschiedenen Crewmitglieder aufgenommen und so.
Da gibt es doch auch verschiedene, Zwischenfrage, da gibt es doch auch immer so verschiedene Begriffe für, wenn sowas passiert, damit eben nicht das ganze Flugzeug sofort Bescheid weiß. Also ich weiß zum Beispiel, dass es, glaube ich, im Hotelfachjargon wird in dem Fall von einer sogenannten kalten Abreise gesprochen. Und ich meine mal gehört zu haben, ich weiß nicht, ob das in Bezug auf Flugzeug oder noch irgendwas anderes war, dass es Hugo heißt.
Hugo?
Im Sinne von Human Gun.
Oh, nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Nee.
Aber das kann auch in einem anderen Zusammenhang gewesen sein.
Es ist, wie gesagt, solche Sachen, ich kenne das Wort dafür nicht, können auftreten. Das habe ich aber auch nur aus Erzählung. Wie gesagt, ich bin ja selbst noch nicht als Crew in der Langstrecke unterwegs gewesen. Das ist so das meiste, was ich darüber weiß. Und dann wird man eben mit einem Crewbus abgeholt und zum Hotel gefahren. Und aktuell ist es so, dass man dort auch zu bleiben hat. Und es gibt auch Länder, wo du das Zimmer gar nicht verlassen darfst. Gar nicht. Ja. Nicht mal in die Lobby darfst du gehen.
Ja, na klar.
Dir wird alles gebracht.
Im Moment natürlich.
Ja. Und dann gibt es zu, sagen wir mal, jetzt normalen Zeiten, die jetzt nicht unter Pandemiebedingungen sind, kannst du dann auch natürlich die Zeit nutzen, je nachdem, wie viel du hast, die Stadt, in der du bist, kennenzulernen. Ja. Allerdings ist erstmal oberstes Gebot, zur Ruhe kommen, so gut es geht, damit du dann fit bist für den Rückflug.
Verstehe.
Und es gibt allerdings auch Routen, zum Beispiel, wo nur einmal die Woche hingeflogen wird und da hast du dann halt eine Woche Aufenthalt dort.
Ah ja, Interessant und spannend. Das kannst du ja dann nochmal berichten, wenn du dann selber Teil der ganzen Maschinerie bist.
Auf jeden Fall. Das ist ja der Sinn auch von unserem Podcast, dass wir sowas dann auch berichten können später, dass ich dann sowas auch berichten kann, dass wir aus unserem Beruf berichten können.
Genau. Ist ja im Moment,
wenn das dann mal stattfindet.
Ist ja im Moment Typen wie drüben ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber genau. Daran anschließend die Frage, was machst du, also wenn du jetzt im Moment reist oder auf längeren Reisen bist, was machst du danach zuerst?
Wenn ich nach Hause komme? Oder?
Ja, wenn du von längeren Reisen, auch früher mit dem Tomanocore, wenn du nach Hause gekommen bist von so einer zweiwöchigen, dreiwöchigen Reise, was ist das Erste, was du tust, wenn du nach Hause kommst?
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt und ich habe es auch noch nie beobachtet. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, müsste es eigentlich sein, nichts Besonderes. Aber das ist ja eigentlich nicht der Fall, weil wenn ich nach Hause komme nach einer langen Zeit, dann genieße ich es, die Tür aufzumachen und zu sehen, jetzt bist du zu Hause.
Ja, das stimmt.
Das ist alles wie immer. Sieht ja alles ganz normal aus.
Das ist tatsächlich auch immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, einfach irgendwie so in ein vertrautes Umfeld zurückzukommen.
Ja, und ich genieße immer die letzten Meter, also die ersten Meter, die eine Reise beginnt. Das Ziehen des Koffers über den Bürgersteig und dann auf dem Rückweg auch.
Das ist mir ehrlich gesagt immer sehr unangenehm. Also vor allem, weil die Abreisezeiten ja meistens relativ früh sind.
Das wiederum stört mich überhaupt nicht. Ich stehe sehr, sehr gerne früh auf, um irgendwo hinzureisen.
Ja, das ist ja
sehr
okay, gerne. Aber wenn du dann um 4 Uhr einen Koffer über Kopfsteinpflaster ziehst, dann erfreut das die Nachbarn natürlich sehr unter Umständen.
Das ist natürlich richtig, ja.
Deswegen habe ich da immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber andererseits ist es halt meine Arbeit und damit hat es auch wieder eine gewisse Legitimation, finde ich.
Hast du da irgendwie so Rituale, wenn du wieder nach Hause kommst?
Das ist bei mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen davon abhängig, von wo ich komme. Also wenn das jetzt ein Flug ist, wo du über Nacht fliegst oder so, und ich schlafe ja im Flugzeug sehr, sehr schlecht bis eigentlich gar nicht, dann meistens ist der erste Weg in Richtung Bett, wenn es irgendwie an der Tageszeit sinnvoll ist. Also meistens kommt man ja dann doch eher Richtung Abend an, da ist es dann schon ganz nett, dann relativ bald ins Bett zu gehen. Und ansonsten, wenn das nicht so ist, dann gucke ich meistens, ob irgendwas zu tun ist tatsächlich in der Wohnung. Also um anzukommen, einfach so ein bisschen was wegzuwerkeln, finde ich immer ganz, ganz schön, um einen auch wieder zu erden, weil meistens ist ja so eine Tour mit viel auch Applaus und Rummel um einen selber oder eben um die Gruppe verbunden. Und insofern ist es irgendwie ganz schön, um auch wieder so mit beiden Beinen im Leben anzukommen, einfach irgendwie abzuwaschen. Also hoffentlich ist nichts da, was abgewaschen ist, weil das würde bedeuten, man hat es vorher nicht gemacht. Aber halt irgendwie zu saugen und wenn es gar nicht nötig ist, einfach um wieder anzukommen. So ein paar Haushaltsarbeiten wegzuschaffen sozusagen. Das ist immer so ein bisschen was ich ganz gerne mache, wenn ich wieder nach Hause komme. Ja, ansonsten, aber so besondere Sachen gibt es nicht. Aber es geht in einer Tour weiter. Ich habe nämlich die nächste Frage. Mir sind viele Fragen eingefallen diese Woche. Steffi, wie stehst du zum Älterwerden?
Ja, ich würde sagen, ich habe das nicht so gerne, aber von Mal zu Mal mache ich das auch. Also das kann ja jeder selber für sich entscheiden, wie er es damit hält. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich mich darum dann auch nicht reisen kann. Man wird ja auch gesellschaftlich ein Stück weit dazu gezwungen, das zu tun.
Ja, der Druck von außen ist hoch.
Und deshalb möchte ich mich da auch gar nicht ausnehmen und beuge mich dem auch.
Sehr schön. Dann keine weiteren Fragen. Stett, wir müssen Sangerhausen aufklären. Wir haben letzte Woche Sangerhausen wahnsinnig angeteasert. Wir müssen dazu was sagen, glaube ich.
Ohne meinen Anwalt oder ohne meine Anwältin sage ich darüber nichts.
Ich kann ja mal versuchen, es so diplomatisch und verschwurbelt politisch zu formulieren, wie ich es irgendwie hinbekomme. Wenn das
keinesfalls. Wir sollten es sagen, wie es war.
Wir sollten sagen, wie es war.
Das Beste.
Naja, ja, also natürlich. Es ist so, dass manchmal, ich versuche es mal so zu erzählen, dass es jeder, der auch nichts mit Musik am Hut hat, versteht. Wenn man a cappella singt, das heißt ohne Instrumente um einen herum, dann passiert es manchmal, dass aufgrund von muskulärer Erschöpfung oder von nicht ganz präzisem Singen, was jetzt nicht heißt, dass man das sofort hört, aber manchmal sind die Intervalle, also die Abstände zwischen den Tönen nicht ganz sauber getroffen. Das sorgt on the long run so ein bisschen dafür, dass der Chor möglicherweise nicht mehr auf der Tonhöhe ist, auf der er angefangen hat. Das kann sowohl nach oben gehen in der Intonation als auch nach unten. So. Und normalerweise ist das kein wahnsinnig großes Problem. Denn normalerweise passiert es mal um einen Halbton oder so, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. In Sangerhausen begab es sich, dass wir die Motette Fürchte dich nicht von Johann Sebastian Bach sangen, der einst mit dem Thomanerchor. Und aus irgendeinem Grund wurde das Stück sehr viel zu hoch.
Und das keine Terz.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Das wollte ich absichtlich eigentlich nicht sagen. Und das hat dazu geführt, dass am Ende, wenn es wieder den Einsatz vom Anfang gibt, also das Stück fängt mit einem Basseinsatz an und dann kommt der Chor dazu. Und das Problem bei dem Thomanerchor ist, es gibt einige, die absolut hören und einige, die nicht absolut hören, die sozusagen relativ hören. Zu denen unter anderem auch Jürs und ich zielen. Wie sagt man? Zählen. Nicht zielen, ja. Zählen. Und das sorgt dafür, dass wenn solche intonatorischen Unschärfen in Bezug auf die Höhe des Stückes entstehen, es halt mitunter ein bisschen schwierig werden kann. Wie gesagt, bei einem Halbton lässt sich das ganz gut ausmachen, aber in dem Moment, wo das, ich sag mal, ein Ganzton überschreitet und eben zum Beispiel eine kleine Terz wird, also sprich drei Halbtöne, dann ist es für das Gefühl des relativ Hörenden schwierig, weil das kommt dann so langsam durcheinander. Und es begab sich also, dass der Einsatz gesungen wurde und der Chor in einem, also der Basseinsatz stimmte noch einigermaßen, aber der Chor, der danach kam, wirkte wie ein Cluster. Also sprich, da waren
alles schief.
Alles schief, alles kreuz und quer. Ich werde auch den Blick von Biller war das damals nicht vergessen, der nie. Irritiert guckte, wie ich ihn noch nie irritiert habe gucken sehen.
Unglaublich, 10 Sekunden lang, unwahrscheinlich.
Und das eigentlich Faszinierende an der ganzen Chose war, also die kompletten letzten 10 Takte oder 20 Takte bis zur Schlussfermate klangen wie Kraut und Rüben, war völliges wirklich Durcheinander.
Ganz schlimm.
Und im Schlussakkord klärte sich das aber langsam in Richtung irgendeines Dur-Akkords. Man kann, glaube ich, im Nachhinein auch nicht mehr genau sagen, was das jetzt für Dur war, aber das war eine solch eigenartige Erfahrung und das hat auch immer dafür gesorgt, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass immer, wenn Fürchte dich nicht kam und man an die entsprechende Stelle kam, es hat immer für Beklemmungen gesorgt, weil man nicht wusste, ist heute alles gut gegangen oder nicht, wird das wieder passieren. Ich hatte immer irgendwie ein komisches Gefühl bei Fürchte dich nicht seitdem.
Auf jeden Fall ist es ja auch eine schwere Stelle, selbst wenn es normal ist, wenn es also alles gut läuft vorher, ist es eine sehr schwere Stelle, weil dieser Basston, den musst du treffen korrekt und darauf dann diesen gesamten Akkord, diesen gesamten Chorakkord zu treffen, ist überhaupt sowieso schwer. Ja. Und wenn es dann halt noch unsauber ist, ja, dann umso mehr. Jedenfalls war es so, dass Herr Biller, man kann das sagen, hat es glaube ich auch mal öffentlich gesagt, deshalb kann ich es ja auch sagen, hat gesagt, dass er in diesen 10 Sekunden darüber nachgedacht hat, sein Amt niederzulegen.
Ja, das war einfach, das ist auch so nie wieder passiert, glaube ich, in dem Extrem. Doch, wir sind also nicht mit dem Chor. Nee,
also mir nicht, ich war nicht dabei.
Aber bei unserem ersten Firmadu-Auftritt sind wir auch mal eine kleine Terz zu tief geworden, um das hier mal
aber wir sind
Nähkästchen zu plaudern.
Genau, wir sind allerdings nicht dann in einem Cluster geendet.
Nee, das stimmt. Also, das und man muss dazu sagen, dass zu der Zeit 2 von 5 noch dispensiert, sprich im Stimmbruch waren. Und die anderen gerade erst wieder eingestellt. Die anderen 3.
Was hat dich eigentlich geritten, diese beiden mit dazu, also zu fragen, im Ensemble zu singen? Nee. Weil die waren Dispies. Und du hast trotzdem gedacht, komm, egal.
Naja, also das hing ja ein bisschen damit zusammen, dass wir viel Weißgeist machen wollten. Oder dass ich da Bock drauf hatte. Und dafür brauchtest du jetzt wirklich stimmlich keine wahnsinnigen Tiere, ehrlich gesagt. Also das ist zwar alles alles irgendwie zu erschummeln, was da stimmlich verlangt wird. Und das kann theoretisch ein Dispie bei schlauem Stimmeinsatz auch. Und das habt ihr ja beide gezeigt.
Ja, und da geht es ja dann auch darum, nicht nur die Stimme schlau einzusetzen, sondern es geht um alles andere, was bei einem Weißgeist-Stück wichtig ist, nämlich das Rüberbringen. Und das konnte Oskar einfach sehr, sehr gut.
Ja, und du ja auch.
Ja, aber er viel besser. Das ist also er war derjenige, der dann auch später, als du nicht mehr bei Firmadur warst, so derjenige war, der das am besten konnte.
Siehste?
Mit seinem Bruder zusammen.
Ja, längst vergangene Zeiten. Mensch, ist auch schon wieder ewig her, gefühlt. Ich habe gestern eine Tierdokumentation gesehen, die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Die ist ja schön.
Das jetzt deine Empfehlung?
Nee, ist es nicht. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Dokumentation. Und zwar ist die leider nur zu sehen bei Apple Plus, glaube ich. Und die heißt The Earth at Night. Und Es ist im Prinzip ein Filmteam, was losgezogen ist, allerdings mit fantastischen Kameras, die 140 mal lichtsensitiver sind als das menschliche Auge. Das sorgt dafür, dass die nachtaktive Tiere gefilmt haben und das so hell schalten können, dass es wirklich aussieht wie Tag. Und es ist faszinierend, erstens zu sehen, was die Tiere halt so machen, andererseits, was technisch heutzutage möglich ist. Das ist ganz großartig. Und es ist mir ein bisschen unbegreiflich, wie es geht. Und es ist tatsächlich so, dass die immer mal das Licht aufdrehen und wieder zudrehen, dass du halt siehst, es ist noch Nacht. Aber das sorgt dafür, dass du irgendwann völlig das Empfinden dafür verlierst. Filmen die jetzt am Tag oder in der Nacht? Das ist wirklich, wirklich spannend, weil manche Tiere ja sowohl Tag- als auch Nacht aktiv sind. Habe ich das gerade wirklich gesagt?
Hat er nicht gesagt. Hat er jetzt echt nicht gesagt.
Ja, manche Tiere sind auch nackt aktiv, aber das ist was anderes. Jedenfalls, die gestrige Folge behandelte zwei Tiere. Zum einen einen Bären, einen Braunbären oder ein Grizzly, ich weiß nicht, auf jeden Fall einen Bären. Übrigens gesprochen, die Dokumentation von Tom Hiddleston, fantastischer Schauspieler, britischer, unter anderem Loki gespielt im Marvel Universe. Und beim Anblick dieses Bären und beim Anblick des Umgangs der Bären miteinander und beim Anblick des Umgangs der Bären mit Beutetieren drängte sich mir die Frage auf, wie wir eigentlich dazu kommen, Bären zu unseren Teddys und Kuscheltieren zu machen.
Ja,
weil
eigentlich schon.
Diese Tiere haben überhaupt nichts Kuscheliges in der Natur. Das Einzige, was sie kuschelig haben, ist ein Fell, aber das haben auch andere Tiere. Und
Kaninchen zum Beispiel.
Das sind einfach so hochgefährliche Viecher. Also an denen ist überhaupt nichts kuschelig und niedlich eigentlich. Das sind
eigentlich, ja.
Übelste Kampfmaschinen. Der dicke Bär ist einfach 250 Kilogramm schwer gewesen. Den legst du dir halt auch einfach nicht ins Bett neben dich. Also da bin ich echt ins Grübeln gekommen, wo das herkommt, dass wir Teddys so assoziieren mit Kuscheltieren.
Gute Frage.
Muss ich nochmal bei Steif nachfragen, wie die da drauf gekommen sind. Und das andere Tier, um das es ging, oder beziehungsweise Tiere, waren Geparden, was ja per se schon mal fantastische Tiere sind. Und ich glaube, die schnellsten Tiere auf der Erde, die jagen mit um die 100 Stundenkilometer.
Das ist echt krank, und vor allem, wenn man sich überlegt, damit fahren wir über die Landstraße mit der Geschwindigkeit.
Ja, und vor allem, wenn du überlegst, schnelle Menschen schaffen so 35, 40 km/h maximal.
Also das ist die schnellsten, ja.
Ja, das ist schon wirklich krass. Und bei diesen Tieren war es so, die haben ein Baby-Gnu erlegt, glaube ich. Also sie haben gejagt, haben ein Gnu erlegt. Und kurz danach, 10 Sekunden später, stand ein Hyäne auf dem Plan, wusste, ich bin stärker als die beiden Geparden und hat sich mit der Beute getrollt. Wo ich dachte, was sind denn Hyänen für Drecksäcke, echt?
Also, sind sie, ziemlich.
Und dann, die lachen ja dann auch noch. Also das ist so, das Schadenfreude und Diebstahl in einem Tier. Das ist so das unsympathischste Tier, was es gibt irgendwie. Dazu ist noch ja auch Aasfresser.
Guck mal, König der Löwen, da haben die auch kein gutes Image.
Ja, aber es gibt halt auch nicht viel, nicht viel, was das ändern könnte, weil es einfach richtige Säcke sind. Aber was ich dann spannend fand, dass die zum Teil wirklich in Hordengrößen von 60 Tieren leben.
Hyänen.
Ja, da war ich dann tatsächlich ziemlich irritiert. Also ich meine,
Menschen gut, leben ja in Hordengrößen von Tausenden.
Menschen, ja, das stimmt. Aber das war schon, irgendwie krass. Warte mal, sagt mir mein Laptop gerade, dass er keine Lust mehr hat auf mich. Moment, ich hoffe, das beeinflusst die Aufnahme jetzt nicht. Das schneiden wir nicht. Ja, wir legen es drauf an. Ah, nee, es läuft noch. Sehr gut. Also das fand ich echt, echt krass. Und ich meine, also klar, Tomanakor ist zeitweise sicherlich auch mit einer Hyäne, mit einer Horde Hyänen vergleichbar. Eine Horde Hyänen.
Ja.
Schöner Folgentitel.
Eine Horde Hyänen.
Nehmen wir.
Ja, stimmt eigentlich.
Den muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Sonst muss ich mir nachher wieder alles nochmal anhören. Jedenfalls kam ich da wirklich ins Grübeln, weil das ist so, die haben wirklich ein Imageproblem, die Viecher.
Wir können sie ja mal zu einer Marketingagentur schicken.
Ja, ich finde auch, wir sollten eine Marketingkampagne zugunsten der Hyänen starten. Aber da müssen sie halt auch ein bisschen was für tun. Also sie können sich nicht so unsympathisch verhalten und dann hoffen, dass sie in der Reputation besser dastehen. Egal.
Nee, da musst du schon selber auch wollen.
Wollte ich bloß kurz abreißen. Also eine wirklich sehr empfehlenswerte Dokumentation. Wer Apple Plus hat und darauf zugreifen kann. Ich meine, bei Netflix läuft die auch mittlerweile. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir jetzt noch drei Dinge, Stett. Da könnte ich mir vorstellen, dass das möglicherweise relativ lang dauert. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch unterkriegen heute. Sonst nehmen wir einfach das mit in die nächste Woche. Dann machen wir zweimal drei Dinge, also sechs Dinge. Chat, drei Dinge, die du bereust.
Das dauert lange.
Machen wir das nächste Mal.
Vor allem was, da gibt es vor allem auch Dinge, da muss ich erstmal filtern, weil es gibt vieles, was ich bereue. Und da muss ich ja schon die drei besten raussuchen, dann die drei wichtigsten und die ich auch erzählen kann.
Gut, dann nimmst du das als Hausaufgabe mit nach Hause.
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ist sehr gut, ja.
Ja. Und dann nochmal an euch da draußen. Das Dankeschön für das Feedback. Es mehrt sich langsam und es mehrt sich auch die Information, dass ihr es vielen weiter sagt. Bitte hört damit nicht auf. Das würde uns sehr freuen. Und wir, wie gesagt, haben wir am Anfang schon kurz abgerissen und das ein oder andere Mal erwähnt, wollen ja der meistgehörte Podcast Leipzigs werden. Dann habe ich am Ende jetzt noch eine Empfehlung für euch, die ist relativ schnell getan. Nachdem wir zuletzt Film hatten und Buch, kommt heute eine Band, also was für die Ohren. Und zuletzt hatten wir klassische Musik, heute gibt es was Poppigeres. Wenn ihr könnt, ist jetzt kein Geheimtipp, die sind schon einigermaßen bekannt, aber dann gebt euch mal die Musik von der Band Provinz. Deutsche Singer-Songwriter-Band, hat auch relativ bescheiden angefangen und sich nach oben gearbeitet. Ist inhaltlich schönes Zeug dabei, ist musikalisch gut gemacht. Kann man sich also geben. Provinz, eine Band aus Deutschland. Ja, dann habe ich noch den Heinz der Woche. Der ist sehr, sehr, sehr schnuffig, sehr süß. Der heißt nämlich, also hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Stett, bevor ich jetzt hier abbinde?
Ja, ich habe noch was hinzuzufügen.
Dann los.
Ganz kurz, wer jetzt noch Tomaten säen will, sollte das dringend tun.
Ach geil, ich mag
ja,
dich.
Die müssen ja eigentlich im Februar gemacht werden, also muss man die säen. Also man kann sie allerdings auch jetzt noch, jetzt so in den letzten Tagen, ich mache das nämlich heute noch, das fällt mir nämlich ein, ich habe es in der Prüfungszeit irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt.
Aber
da hast du halt dann nicht so viel, kannst du erst später raussetzen, aber ich habe es eigentlich immer erst im März gemacht. Also jetzt letzte Chance Tomaten, viel Spaß bei dem Heinz Erhardt.
Und der heißt Heimliche Liebe. Wenn ich eine kleine Fliege wär, dann hätte ich es nicht so schwer. Ich würde mich, ohne dich zu verletzen, auf deine roten Lippen setzen. Und würdest du, ohne Überlegung, durch eine kurze Handbewegung mich kleines Ding verscheuchen wollen, ich flöge fort, ohne dir zu grollen. Und fragt mich meine Frau, die Süße, wieso hast du so rote Füße? Dann würd ich rot auch im Gesicht, doch dich verraten würde ich nicht. In diesem Sinne,
alles Gute.
Tschüss.